Bevor ich, liebe Gemeinde, auf den Predigtext zu sprechen komme, möchte ich gerne noch ein paar allgemeine Gedanken oder ein paar Gedanken zur Adventszeit machen. Wir haben schon gehört vorher von der Brigitte. Wir feiern Advent und auch in diesem neuen, in diesem Jahr und auch jetzt, beginnt ein neues Jahr. Nicht das Kalenderjahr, sondern das schon angesprochene Kirchenjahr. Nach evangelischer wie katholischer Tradition beginnt es am ersten Sonntag im Advent dieses neue Kirchenjahr. Und Advent, wir wissen es, heißt ja und bedeutet Erwartungszeit. Und somit startet auch das Kirchenjahr in eine Erwartungszeit. Wenn Sie so wollen, was erwartet das Kirchenjahr in den nächsten 12 Monaten? Adventszeit. Wir empfinden sie alle als eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, die anders ist. Eine Zeit, in der wir die auch ganz anders empfinden als die übrigen 11 Monate des Kalenderjahres. Ich meine auch anders als zum Beispiel die Osterzeit und die davorgehende Fastenzeit. Mit der Adventszeit beginnt in unserem Kulturkreis auch die Zeit, in der die Farben Grün und Rot in vielfältiger Weise dominieren. Wir sehen es ja auch hier an diesem wunderschönen Adventskranz, auch hier dargestellt. Und wir wissen es, wir verbinden Grün mit Hoffnung oder Rot mit Liebe und Glück. So sagt es auch die Psychologie der Farbenlehre. Die Bedeutung der Adventszeit ist somit hier am Adventskranz und in vielen sonstigen Gegebenheiten eben auch farblich dargestellt. Hoffnung und Liebe strahlt in dieser Zeit. Das Wort Advent ist abgeleitet vom lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Für uns Christen ist die Adventszeit die Zeit der Erwartung, die Vorbereitungszeit auf die Ankunft, auf die Geburt Christi in der Weihnachtsnacht. Und was verbinden wir in der Regel mit Vorbereitungszeit? Ich denke zuerst mal mit Arbeit. Etwas tun müssen. Vorbereitung auf eine Prüfung, auf ein Gespräch, auf die musikalische Begleitung des Gottesdienstes beispielsweise. Vorbereitung auf ein Ereignis, ganz allgemein gesagt, Vorbereitung auf ein Ereignis. All das ist mit Arbeit verbunden. Oder betrachten wir speziell die Vorbereitungszeit auf die Geburt eines Kindes. In dieser Zeit gibt es allerhand zu regeln, zu organisieren, gegebenenfalls Ausstattung einzukaufen, umzuräumen, sich säuglingsgerecht einzurichten und so weiter. Oder die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf die Geburt Christi. Weihnachten, wir machen doch ein großes Fest daraus. Und in großer Vorfreude, jetzt schon beginnt diese Vorfreudezeit, darauf machen wir doch so viele und tolle Vorbereitungen. Backen, schmücken, dekorieren, putzen, Kerzen aufstellen, Geschenke besorgen und so weiter und so fort. Tolle Vorbereitungen machen wir aber auch, wenn wir liebgewordene, langjährige Freunde empfangen, die wir vielleicht nicht so regelmäßig sehen. Wenn sie endlich da sind, öffnen wir schnell die Türe, machen sie weit auf, dass alle eintreten können, umarmen uns, freuen uns. Schön, dass du da seid, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Halt es doch den Raum. Freude, Nähe, Zuneigung ist spürbar. Eben ein herzliches Willkommen. Vermutlich, liebe Gemeinde, kennen wir aber auch solche Fälle, wo ein Kontakt nicht erwünscht ist oder nicht mehr erwünscht ist und die Tür nur einen Spalt weit geöffnet oder im schlimmsten Fall gar nicht geöffnet wird, wo ein Besuch deutlich sichtbar nicht willkommen ist oder Kontakte ganz bewusst abgebrochen werden. Das kann richtig wehtun. Ja, so ist das mit den Türen. Sie können geöffnet oder geschlossen werden oder verschlossen bleiben. Und dann fragt man sich, warum? Warum denn? Was habe ich falsch gemacht? Was könnte die Ursache sein? Eine bewusst verschlossene, bleibende Tür grenzt aus und sagt, ich bin nicht willkommen, sozusagen schwere fort. So wie es Maria und Josef bei der Herbergssuche ging. In der Bibel ist übrigens häufig von Türen, von Toren, von Öffnungen zu lesen. Einige wenige Beispiele will ich aufführen. Soeben schon genannt, die Herbergssuche, wo die Tür am Gasthaus verschlossen blieb, aber eine Stalltür sich öffnete. Jesus reitet am Palmsonntag auf einen Esel durch das Tor von Jerusalem. Der Stein, der vom Grab Jesu entfernt war. Jesus lädt sich in das Haus des Zöllners Zachäus ein und wird von ihm empfangen. Herzenstüren öffnen sich. Bei Jesaja ist die Rede von Zerschlagen der Türen, Tore und eisernen Riegel. Nicht nur der Riegel, sondern der eisernen Riegel. Und sicherlich kennt der eine oder andere, kennen Sie noch weitere Hinweise. Nun aber, liebe Gemeinde, zum Predigtext. Er steht in Psalm 24 und auch hier geht es um Türen oder genauer gesagt um Tore. Tore sind größer, sind schwerer, sind gewaltiger. Ich lese den Text aus der Lutherbibel und dann später während der Predigt noch einen Vergleich zur guten Nachricht-Bibel zu ziehen. Der Text nach Lutherbibel, Psalm 24, 1-10. Ein Psalm Davids. Die Ehre des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und rein Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Soweit der bekannte Psalm 24, der der Predigt zugrunde liegt. Wir haben es gehört und auch gesungen. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Liebe Gemeinde, der Text steht im Alten Testament. Entstand also lange, bevor Jesus geboren wurde. Wir alle kennen den Text natürlich zu Genüge, aber gerade deshalb nehmen wir ihn vielleicht in seiner Aussage eher oberflächlich wahr. Ich zitiere nochmal. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Für mich ist diese Zeile ziemlich unkonkret. Keine genauen Angaben zu den Türen und Toren und auch kein Hinweis zum König, der einziehen soll, nämlich nur König der Ehre. So kann sich im Grunde genommen jeder nennen. Das klingt etwa so, wie wenn euch jemand sagt, macht die Türen in euren Häusern auf, weil irgendjemand kommen wird. Was denken wir dabei? Sorry, wenn ich mir so etwas überzogen ausdrücke. Vielleicht denken wir, der spielt wohl. Ich mache doch keinen Fremden, einfach die Türe auf und lasse rein. Heute müssen wir aber leider auch oft denken, dass jemand tatsächlich wirklich nichts Gutes im Sinn hat, wenn es an der Türe läutet. Der Vers 7, machen die Tore weit und so weiter, beinhaltet andererseits aber auch eine Anordnung, vielleicht auch einen Befehl, nämlich mache die Tore weit auf, nicht nur öffnen, sondern ganz weit aufmachen, sozusagen Sperrangreif, weiter geht nicht. Aus den Versen davor kann man schließen, dass es Torbewacht gab, um Menschen mit böser Absicht, was immer damit gemeint war oder gemeint ist, draußen, dass die nicht reinkommen, diese Leute mussten draußen bleiben, sie wurden zurückgewiesen. Positiv ausgedrückt heißt es im Text, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge, der wird vom Herrn empfangen. Auf den ersten Aufruf in Vers 7, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe, ergibt sich im Folgenden so eine Art Frage- und Antwortdialog. Die Wörter fragen nach, wer ist denn der König der Ehren? Und die Antwort, es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr möchte den Streit. Offensichtlich sind die Wörter aber misstrauisch. Das Tor wird nämlich weiterhin geschlossen, denn es soll dann in Vers 9 ein erneuter Aufruf. Mache die Tore bereit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und wieder die Frage, wer ist der König der Ehren? Erst jetzt kommt eine klärende Antwort, sozusagen, wenn Sie so wollen, das Passwort, woraufhin der König und sein Gefolge das Tor passieren können. Die Antwort, das Passwort lautet, es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Die erstmals unkonkrete Aussage, der König der Ehre wird jetzt in diesem Vers 10 konkret mit es ist der Herr Zebaoth. Und Zebaoth, so habe ich es nachgelesen, kommt aus dem Griechischen und heißt Herr über die ganze Welt. Und hier nun der Textvergleich, den ich vorher schon angekündigt habe. Ich lese diesen Vers 10. Der in der Lutherbibel heißt, wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Nun in der Übersetzung aus der Guten Nachrichtbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Und dort läutet er etwas anders, nämlich, wer ist der mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde, er ist der höchste König, ihm gehört alle Macht. Und das wiederum passt zu Vers 1 von unserem Text, wo es nämlich heißt, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die daraus wohnen. Also, mache die Tore weit, damit unser Gott, der Herr, über die ganze Welt einziehen kann. Mache die Tore weit, damit unser Gott, der Herr, über die ganze Welt bei uns einziehen kann. Ein kleiner Nebensatz in den Erläuterungen zum Bibeltext heißt es, dass es vermutlich bei dem Tor vermutlich um das Jerusalemer Stadttor oder das Tor zum Tempel handelt. Das aber nur als kleine Randbemerkung, wie eben die Bibelforschung ergeben hat. Vom Grundsatz her ändert das nichts an der Problematik des Textes. Welches Tor machen wir auf? Mache die Tore weit, damit unser Gott, der Herr, über die ganze Welt einziehen kann. Die Macht gehört eben nicht den Herrschenden über Jäten, die selbstständig regieren, sich bereichern, ihre Mitbürger und fremde Territorien missachten, diese angreifen und annektieren, die meinen, ihnen gehört die Macht auf Erden. Nein, alle Macht gehört Gott, unserem Herrn. Wie notwendig, liebe Gemeinde, wäre es, dass so viele Herrscher und Regenten auf dieser Welt dies doch bitte akzeptieren würden und nicht ihre Macht und Herrschgewalt an ihren Untergebenen und dem Volk, den Mitbürgern ihres Landes, oft auf unsägliche Art und Weise ausüben würden. All die Menschen, die in vielfältiger Weise Macht und Herrschaft missbräuchlich über Mitmenschen ausüben, auch im Privatbereich und in Familien, sollten demütig werden und sich fragen und danach handeln, was einerseits dem Gemeinwohl dient und andererseits aber auch Gott gefällig ist. Denn alle Macht gehört Gott, unserem Herrn. Und dieser Gott schenkt der Menschheit, schenkt uns mit Ansage, nämlich euch wird ein Kind geboren. Mit dieser Ansage an Weihnachten die Geburt Jesu. Dieser Gott schenkt der Menschheit, schenkt uns an Weihnachten die Geburt Jesu. Ich frage mich, ist unsere Tür, unser Herz, sind unsere Gedanken weit offen für Jesu Ankommen bei uns? Oder sind wir gefangen in Geschäftigkeit, Egoismus und Selbstherrlichkeit, um nicht zu sagen, gefangen in Überheblichkeit und voller Ablenkung? Liebe Gemeinde, es ist Advent. Wir feiern Advent. Wir sehen es hier. Ja, und wir dürfen uns freuen und ganz bewusst auch in Vorfreude auf Weihnachten diese Adventzeit genießen. Freudig, sowohl als auch besinnlich. Das eine schließt das andere nicht aus. Machen wir uns bereit, die Geburt Jesu nicht nur sozusagen auf Distanz im Stall von Bethlehem wahrzunehmen und zu feiern, sondern das Jesuskind auch bei uns, bei dir, bei mir direkt willkommen zu heißen und Jesus sozusagen mit offenen Armen in unser Herz aufzunehmen. So, wie wir einen Säugling im Familienbund willkommen heißen, ihn mit unseren Händen und Armen schützen und schließen und festhalten und ihn in unserem Innersten, in unserem Herzen und unseren Gedanken ständig mittragen. Machen wir, liebe Gemeinde, für das Christuskind die Türe, unser Herz, unsere Gedanken, unsere Seele nicht nur einen Spalt weit auf, sondern Sperrangel weit. Noch haben wir etwas mehr als 3 Wochen Zeit dazu.